Es ist Dienstag, der 30. September, und ich begrüße Sie ganz herzlich bei Kontrafunk aktuell. Am Mikrofon ist Marcel Joppa. Schönen guten Tag. Viele Menschen machen sich mit Blick auf weltweite Krisen und Kriege große Sorgen. Immer größer wird der Wunsch nach besonnenen Staatenlenkern und Diplomaten, die Frieden und Wohlstand wieder in den Fokus rücken. Doch stattdessen wird das politische Weltgeschehen von Säbelrasseln dominiert. So hat etwa Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz in Aussicht gestellt, eingefrorene russische Zentralbankgelder der Regierung in Kiew umzuwidmen. Das wäre nicht nur eine neue Eskalationsstufe, sondern auch eine ökonomische Atombombe für uns alle. Das sagt der Unternehmer und Politikbeobachter Gerald Markel, und ich werde gleich mit ihm über die drohende Gefahr sprechen. Und nicht nur in Osteuropa oder im Nahen Osten brennt es aktuell lichterloh, auch in Südamerika bahnt sich ein militärischer Konflikt an. Die USA haben Kriegsschiffe vor der Küste Venezuelas positioniert, Washingtons Ziel ein Einsatz gegen Drogenkartelle im Landesinneren. Der sozialistische Staatschef Maduro spricht wiederum von einem Umsturzversuch. Über die aktuelle Lage vor Ort berichtet in dieser Sendung unser Kontrafunk Südamerika-Korrespondent Alex Bauer. In Frankreich muss dagegen ein ehemaliger Staatschef hinter Gitter. Ex-Präsident Nicolas Sarkozy wurde wegen der Gründung einer kriminellen Vereinigung schuldig gesprochen. 5 Jahre Gefängnis stehen im Raum. Wie die Richter das Urteil begründen und was Sarkozy in der Pariser Vollzugsanstalt erwartet, erklärt uns gleich der Romanist und Frankreich-Experte Dr. Robert Kopp. In einem Kommentar von Philipp Gut blicken wir dann abschließend auf die Schweiz. Dort wird heftig über die Zuwanderungspolitik debattiert. Viele politische Ideen gehen jedoch mal wieder an der Realität vorbei. Soweit unsere Themen heute hier bei Kontrafunk aktuell. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz plant eine neue Eskalationsstufe gegenüber Russland. Anscheinend setzt sich der CDU-Politiker dafür ein, 140 Milliarden Euro aus eingefrorenen russischen Notenbankgeldern umzuwidmen. Kritik daran lässt nicht lange auf sich warten. Der Unternehmer und Politikbeobachter Gerald Markel nennt das geplante Vorgehen sogar eine ökonomische Atombombe. Darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Schönen guten Tag, Herr Markel.
Einen schönen guten Tag. Schön, dass ich wieder mal bei Ihnen sein darf.
Herr Markel, Friedrich Merz will mit russischem Geld ukrainisches Militär stärken. Welche Pläne verfolgt er denn nun genau?
Ja, es ist ja relativ einfach zu durchschauen. Die Europäische Union hat keine Möglichkeit, die versprochenen 800 Milliarden für Rüstung aufzutreiben und die Milliarden und Abermilliarden, die bis jetzt in die Ukraine in diesen längst verlorenen Krieg gepumpt werden, die fließen da schneller hinein ins Land als Energie oder Materie in ein schwarzes Loch. Und jetzt sind einfach die Kassen leer. Und jetzt versucht man verzweifelt irgendwo das Geld aufzutreiben, das uns Donald Trump für die Waffen wegnehmen will. Wie Sie ja gehört haben, sagt Donald Trump, ihr könnt ja da drüben in Europa machen, was ihr wollt. Wir verkaufen euch die Waffen und dann versucht halt, ob ihr Russland besiegen könnt. Also er hat den schwarzen Peter hinübergeschoben, sagt, wir verkaufen euch alles, was ihr wollt. Und nun sind die Europäische, diese Koalition der Willigen, die ich immer Koalition der Wahnsinnigen nenne, die sind jetzt verzweifelt auf der Suche nach Geld. Aber das, was Friedrich Merz hier vorschlägt, das geht über eine Grenze hinweg. Das ist tatsächlich eine ökonomische Atombombe und ich erkläre Ihnen gern, warum.
Ja, wir reden ja von 140 Milliarden Euro. Was ist das für Geld? Wo ist das Geld?
Also insgesamt hat die Europäische Union knapp 300 Milliarden Euro beschlagnahmt bzw. eingefroren. Bis jetzt verwendet die Europäische Union, und das ist ja schon bereits eigentlich Diebstahl, die Zinsen bzw. die Erträge aus diesen Geldern. Und jetzt werden die Hörer fragen, ja, woher kommen denn diese Erträge? Und dazu muss man den Menschen, die nicht täglich mit Volkswirtschaft und der Bankenlandschaft zu tun haben, erklären, wie das abläuft. Es gibt in Belgien den größten Finanzdienstleister der Welt, der nennt sich Euroclear. Euroclear ist eine Zahlungsabwicklungs GmbH, eine Zahlungsabwicklungsfirma mit insgesamt 5000 Mitarbeitern. Und jetzt kommen Zahlen, die man als Normalbürger kaum noch fassen kann. Bei Euroclear sind über 2000 Finanzinstitute aus über 120 Ländern der Welt Kunden. Euroclear verwaltet, und das ist kein Irrtum, was ich jetzt sage, sondern das ist richtig gerechnet, 35.600 Milliarden Euro an Assets, an Vermögen. Und Euroclear wickelt 295 Millionen Zahlungsaufträge weltweit ab im Wert von, und jetzt halten Sie sich fest, 1.000 Billionen pro Jahr. Das wären 1 Million Milliarden Euro. Also ein unglaublicher Finanzgigant. Und bei diesem Finanzgiganten, der für alle großen Institute, Bankinstitute der Welt Geld abwickelt, Geld treuhändig hält, dort liegt der Großteil, nämlich knapp 200 Milliarden, der eingefrorenen russischen 300 Milliarden. Und an die will Friedrich Merz jetzt heran, an dieses sakrosankte Geld von Notenbanken.
Euroclear ist also ein enorm großer Finanzdienstleister mit Sitz in Brüssel. Käme man denn, wenn es nach Friedrich Merz geht, überhaupt so leicht an dieses eingefrorene russische Vermögen heran?
Alle Juristen, die ich kenne, sagen nein. Alle Banker, die ich kenne, sagen Wahnsinn. Jeder vernünftige Mensch, der mit internationalen Finanzdienstleistungen oder der die Logik der Finanzmärkte kennt, sagt, das ist der ultimative Wahnsinn, das ist ökonomischer Selbstmord. Warum? In der Sekunde, wo Europa es zulässt, dass sakrosanktes Geld einer Notenbank beschlagnahmt oder tatsächlich gestohlen wird und zum Beispiel der Ukraine übergeben wird, gehen sämtliche Vertrauensregeln, nicht nur die gesetzlichen, sondern auch die ungeschriebenen Vertrauensregeln des internationalen Finanzplatzes verloren. Und dann haben wir zwei Effekte. Nummer eins, Euroclear hat natürlich Tochterfirmen auf der ganzen Welt, zum Beispiel in China, eine in Shanghai, eine in Hongkong. Dort liegen ebenfalls hunderte Milliarden von verschiedenen Kunden, darunter natürlich auch von europäischen Notenbanken. Und würde jetzt tatsächlich, nehmen wir diesen Atomkriegsfall, diesen ökonomischen her, würden die Europäer jetzt das Geld in Europa der Russen stehlen, gehen die Russen morgen hin und klagen vor einem chinesischen Gericht auf Schadenersatz und lassen dann dort in China, China nur als Beispiel genannt, die Gelder der europäischen Zentralbanken beschlagnahmen. Wer bedenkt, dass China natürlich eng mit Russland verbündet ist, der kann sich auch die Chancen ausrechnen, dass Russland dort mit so einem Schlag durchkommt. Und das wäre für Euroclear und für die gesamte Finanzindustrie das Armageddon. Der zweite Effekt, und damit die Menschen, die bei Kontrafunk zuhören, das auch verstehen, dass es sie ganz persönlich betrifft. Wir können uns alle erinnern, als im Jahre 2022 der Krieg losging, wurden im 2022er Jahr dann im Herbst sehr viele Sanktionen auch gegen Privatpersonen verhängt. Und die Schweiz hat sich damals diesen Sanktionen angeschlossen. Das zweitgrößte Bankinstitut der Schweiz, die Credit Suisse, hat dann binnen 3 Monaten 100 Milliarden Dollar an Kapitalgeld verloren, weil die Anleger aus der ganzen Welt in Angst, dass auch ihre Gelder irgendwann einmal beschlagnahmt werden können, abgezogen haben. Und wie wir alle wissen, die Credit Suisse musste dann Konkurs anmelden. Und wenn jetzt Friedrich Merz und die Koalition der Wahnsinnigen sich tatsächlich darauf einigen, dieses russische Geld zu stehlen, dann vertraut uns niemand mehr auf diesem Planeten Geld an. Und sämtliche Geldanleger auf der ganzen Welt würden abrupt von allen europäischen Banken das Geld abziehen, weil ja keiner weiß, wer der Nächste ist und weil niemand dieses Risiko eingehen kann. Und das wäre dann der Kollaps aller europäischen Finanzinstitute, aller Banken, und dann gehen sie übermorgen oder stehen an einem morgens auf, ihre Bank gibt es nicht mehr und aus dem Bankomat kommt kein Geld. Ich kann gar nicht genug warnen, was das für ein Wahnsinn wäre.
Eine Nachfrage noch einmal in Richtung Euroclear. Die Volksrepublik China hält ja auch Anteile an diesem Unternehmen. Über 7% sind es. China wird doch kaum zulassen, dass russische Gelder dann entwendet werden könnten, oder?
Jeder Jurist sagt, es funktioniert nicht. Wir wissen in den letzten 3 Jahren, sie tun es ja trotzdem. Europa ist ja mittlerweile in diese Sackgasse des Ukraine-Krieges und dieser Russland-Psychose so tief eingedrungen, dass hier ja mit rationalen Argumenten nicht mehr vorangekommen wird. Ich meine, Friedrich Merz war mal bei BlackRock. Also eigentlich müssten die Kollegen, ja, die Friedrich Merz mal hatte, ihn jetzt anrufen und sagen, bist du völlig wahnsinnig? Allein, dass der deutsche Bundeskanzler darüber fantasiert oder spricht, ist schon Gift. Für die europäischen Märkte ist schon Gift, für das Vertrauen der Geldanleger in den Finanzplatz Europa ist schon eine Katastrophe per se. Aber wenn du diese Bombe wirklich zündest, dann haben wir das ökonomische Armageddon in Europa. Dann bricht der gesamte europäische Finanzplatz zusammen. Ich halte es für den größten Wahnsinn. Also Macron, der französische Präsident, hat vor wenigen Tagen in einem Interview zu diesem Thema gesagt, das würde, und ich zitiere, Chaos auf den internationalen Finanzmärkten auslöst. Also was den Friedrich Merz reitet, jetzt hier noch nachzustoßen und als Bundeskanzler des noch immer größten Wirtschaftsnation Europas hier jetzt zu zündeln, ich weiß es nicht, was ihn dazu reitet. Ich habe keine Ahnung. Rational ist das nicht mehr erklärbar. Und deswegen komme ich wieder zu meinem ursprünglichen Begriff. Es ist mittlerweile die Koalition der Wahnsinnigen geworden.
Nun wurden historisch betrachtet immer mal wieder Gelder fremder Staaten eingefroren. Ich denke da an den Iran oder Afghanistan. Gibt es denn für die aktuelle Situation, wie sie Friedrich Merz plant, irgendeinen Präzedenzfall?
Nein, weil es einfach hier jetzt einen der größten erwischt. Also selbst beim Iran wurden die Gelder ja nur unter Anführungszeichen eingefroren über viele Jahre hinweg. Aber selbst beim Iran, der jetzt seit weit über 20 Jahren unter den Sanktionen leidet, selbst da hat es niemand gewagt, die Gelder tatsächlich zu stehlen, zu verwenden, jemandem anderen zu geben oder für etwas anderes zu verwenden. Nicht einmal beim Iran hat man das gemacht. Und dass man hier jetzt in dieser flächendeckenden, grassierenden Geisteskrankheit namens Russophobie tatsächlich daran denkt, die ökonomische Atombombe zu zünden, es ist Wahnsinn. Es gibt kein Beispiel dafür, und egal wen Sie jetzt vors Mikrofon bitten aus der Finanzwelt, der wird Ihnen das Gleiche sagen wie ich. Allein darüber zu sprechen oder darüber zu diskutieren, ist schon Gift für die Märkte und für unseren angeschlagenen Volkswirtschaften auf diesem Kontinent. Es wirklich zu tun, würde Europa ökonomisch vernichten. Anders kann man es nicht ausdrücken und man kann es gar nicht drastisch genug sagen, damit die Menschen hier Proteste erheben und sagen, hör auf darüber zu reden und mach es schon viel weniger.
Und Sie sagen eben, dass ja diese ökonomische Atombombe dazu führen könnte, dass auch wir einfach kein Geld mehr an unseren Bankautomaten bekommen, weil die Banken pleite gehen. Mal auf einen anderen Aspekt geschaut. 140 Milliarden Euro sind ja eine unvorstellbare Menge Geld. Was könnte dies denn am Kriegsverlauf zwischen der Ukraine und Russland ändern?
Gar nichts. Das ist ja das Schlimme. Wir bewegen uns ja in Europa in dieser Diskussion in einer völligen Parallelwelt. Wir können den Ukrainern Waffen kaufen, wie wir wollen. Es gibt ja niemanden mehr, der kämpfen will. Die Ukraine hat nach den gehackten Daten des ukrainischen Generalstabes bereits weit über 1 Million Mann verloren, verwundet, vermisst oder desertiert. 70% der Ukrainer sind mittlerweile dafür, sofort Frieden zu machen, auch wenn es bedeutet, Gebietsverluste hinzunehmen. Und das ist ja auch eine Zahl, die man den Abonnenten des betreuten Denkens in den Mainstream-Medien nicht erzählt, nur heuer, 2025, hat die ukrainische Staatsanwaltschaft in 150.000 Fällen Desertierung angeklagt. Nur heuer sind 150.000 Mann, die in die ukrainische Armee gezwungen worden sind, desertiert. Und ich habe vollstes Verständnis für jeden Einzelnen davon. Und das ist ja der europäische Wahnsinn. Wir können da Waffen hineinpumpen, wie wir wollen. Der Ukraine gehen buchstäblich die Menschen aus und bis zum letzten Ukrainer werden die nicht kämpfen wollen. Es wäre hoch an der Zeit, diese gesamte Kriegsrhetorik endlich zurückzuschrauben, endlich den europäischen Staatschefs zu sagen, besinnt euch auf das, was eure Aufgabe ist, nämlich auf eure eigenen Menschen zu sehen, auf eure eigenen Bürger und Wähler zu schauen. Und letztes Wort, ich meine, kann sich jemand vorstellen, dass die europäischen Staatschefs seit über 2 Jahren mit Putin nicht einmal sprechen? Es ist ja unglaublich. Man pilgert nach Washington, man pilgert nach Kiew, aber man spricht nicht einmal darüber. Und das macht mich eigentlich nicht nur wütend, sondern auch mittlerweile ein wenig verzweifelt, denn ich gewinne den Eindruck, diese gescheiterten, selbsternannten Eliten mit Zustimmungswerten von 11 wie Starmer, 13 wie Macron oder 19% wie Merz. Diese gescheiterten Menschen haben nichts anderes mehr im Sinn, als irgendwie noch abzulenken von ihrem persönlichen Scheitern. Und ich fürchte wirklich, es gibt hier echte Tendenzen, Europa in den Krieg zu führen, bevor die Ukraine die Kapitulationsurkunde unterschreiben muss.
Sagt der Unternehmer und Politikbeobachter Gerald Markel. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Ich danke vielmals für die Zeit und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Spannungen zwischen den USA und Venezuela nehmen immer weiter zu. Anscheinend bereitet Washington derzeit sogar einen Militäreinsatz in dem südamerikanischen Land vor. Offiziell, um Drogenbanden im Landesinneren zu bekämpfen. Der sozialistische Staatschef Maduro wittert jedoch einen von den USA angetriebenen Umsturz. Über die brisante Situation spreche ich jetzt mit unserem Kontrafunk-Südamerika-Korrespondenten Alex Bauer. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich grüße Sie ganz herzlich aus Lima.
Herr Bauer, bereits während seiner Rede vor der UN-Vollversammlung hatte US-Präsident Donald Trump Venezuela schwere Vorwürfe gemacht. Maduro sitze an der Spitze eines staatlich unterstützten Kartells, das die USA mit Drogen flute. Was ist dran an dieser Behauptung?
Das ist ja eigentlich ein altbekanntes Thema und diese Verbindungen zwischen dem venezolanischen Regime und den Drogenkartellen, die geht auf die frühen Nullerjahre zurück. Das war schon unter dem Kommandante Hugo Chavez der Fall, der ja die FARC im benachbarten Kolumbien und die Guerillas in Kolumbien unterstützte und die sind bis über die Ohren in den Drogenhandel verwickelt und Das ist eine Tatsache. Es gibt ja auch mehrere Prozesse, die in den USA laufen. Das hat also nichts direkt jetzt mit Trump zu tun, sondern diese Prozesse gehen zum Teil auf die Nullerjahre zurück. Und da gibt es wirklich Beweise, dass bis in die höchsten Regierungsebenen die Generäle, die Macht haben in Venezuela, dass die bis über die Ohren in den Drogenhandel verstrickt sind. Und das sind sowohl Drogen, die aus Kolumbien kommen, also Kokain, wie auch eben in jüngerer Zeit Fentanyl. Das sind Labore, wo Fentanyl hergestellt wird und die befinden sich größtenteils wahrscheinlich im Grenzgebiet zwischen Kolumbien und Venezuela. Also das ist keine Verschwörungstheorie. Venezuela ist ganz sicher massiv in den Drogenhandel verwickelt.
Wie ist die innenpolitische und wirtschaftliche Situation in Venezuela aktuell generell?
Ja, Venezuela ist ja wirklich eine Diktatur. Man kann es nicht anders sagen. Und das ist eigentlich schon seit über 10 Jahren klar. Es werden zwar pro forma Wahlen abgehalten, aber man gibt sich nicht mehr mal groß Mühe, das zu kaschieren, dass die Wahlresultate, dass sie total gefälscht sind. Also das wurde sehr offensichtlich im letzten Juli, August bei den Präsidialwahlen, wo die Opposition ganz klar gewonnen hat. Das lässt sich nachweisen, also mit Maria Corina Machado und Edmundo González Urrutia. Und da hat sich einfach das Regime darüber hinweggesetzt. Und das ist eine sehr brutale Diktatur. Also es gibt über 1500 politische Gefangene, da wird gefoltert, da werden Menschen zum Verschwinden gebracht. Also die Menschenrechtslage in Venezuela, die ist fürchterlich. Und dazu kommt noch, es gibt über 8 Millionen Venezolaner, die aus dem Land geflohen sind. Hier zum Beispiel in Peru, wo ich lebe, in Lima, das ist ja auch nicht jetzt gerade als sehr reiches Land bekannt, haben wir 1,5 Millionen Hungerflüchtlinge aus Venezuela. Und in Kolumbien sind es sogar noch mehr. Also diese fürchterliche Diktatur, das ist eine Tatsache.
Sie selbst sprechen in dem Zusammenhang auch von einem Zwei-Klassen-System in Venezuela selbst. Würde denn eine dieser beiden Klassen einen Umsturz in dem Land unterstützen, eine Rebellion, einen Aufstand?
Venezuela ist ja nach dem kubanischen Modell kontrolliert. Und das hat schon 2010 und 2008 begonnen, wo der damalige Diktator Hugo Chavez Tausende von Kubanern ins Land geholt und diese, weil er seinen eigenen Generälen nicht mehr traute, kontrollieren eigentlich das venezolanische System. Also es ist genau gleich aufgebaut wie Kuba und Kuba ist wiederum nach dem KGB-Modell der damaligen Sowjetunion aufgebaut. Nun, was heißt das? Das heißt, es gibt eine herrschende Klasse mit Privilegien, das sind vielleicht, weiß auch nicht, 10-20% der Bevölkerung, die leben eigentlich sehr gut und dann haben wir den großen Rest, also die 70-80% der Venezolaner, denen es hundsmiserabel geht, genau gleich wie in Kuba. Und diese Schicht, die an der Macht ist, also diese 10 oder 20%, die Privilegierten, diese Apparatschicks, die Militärs, die haben natürlich kein Interesse, dass sich irgendetwas ändert. Und die werden auch immer dafür sorgen, denn die wissen genau, wenn das Regime stürzt, dann geht es uns ganz schlecht. Und mit diesem System, das hat ja eigentlich Kuba jetzt schon seit über 60 Jahren, genauso funktioniert auch Venezuela. Also es wäre wahrscheinlich ein großer Irrtum, und das wissen die Amerikaner auch, dass man nur Maduro und so ein paar seiner Generäle eliminieren kann. Und das funktioniert nicht so einfach. Und so wie Kuba eben sich hartnäckig hält, diese Tyrannei, muss man wirklich sagen, genauso hält sich auch das Regime in Venezuela. Und da ist ein Wechsel sehr, sehr schwierig. Kommt noch dazu, dass eigentlich Revolutionen eben nicht unbedingt stattfinden, wenn es den Leuten wirklich miserabel geht. Und das sehen wir in Kuba, das sehen wir in Venezuela, wo die Menschen wirklich unterernährt sind, die haben Hunger. Und in dieser Situation der Not, da schaut jeder einmal zuerst für sich selber. Und Revolutionen, die finden eigentlich eher statt in Wachstumsphasen, wenn es den Menschen besser geht, wenn es Reichtum neu zu verteilen gibt. Und das sehen wir jetzt ganz klassisch hier am Beispiel von Venezuela.
Das Parlament in der Hauptstadt Caracas hat gerade erst eben ein Abkommen zur strategischen Partnerschaft mit Russland verabschiedet. Heißt das, Moskau könnte im Fall eines Konflikts mit den USA Venezuela zur Seite springen?
Ja, Moskau unterstützt Venezuela schon lange. Also das Regime könnte sich nicht halten ohne die Unterstützung von Russland und vor allem auch China und dem Iran. Also diese drei Länder, die sind absolut existenziell wichtig für das Fortbestehen des Regimes. Und das ist nicht nur direkte militärische Unterstützung, also die kommt vor allem auch aus Russland und aus dem Iran. Es ist vor allem auch eine wirtschaftliche Unterstützung. Und man hat sich gefragt, ob damals bei diesem Treffen in Alaska, ob Trump da vielleicht mit Putin eine kleine Absprache gemacht hat. Das war einfach so eine Spekulation, die damals die Runde machte.
Auf diesem, wie Sie sagen, Hinterhof der USA, also in Südamerika, gibt es ja noch mehr Akteure. Wie reagieren denn die Nachbarländer auf Trumps Drohungen? Hält man sich aus dem Konflikt lieber heraus?
Ja, die meisten versuchen sich da rauszuhalten. Grundsätzlich ist Venezuela eine Bedrohung für die Stabilität in ganz Süd- und Zentralamerika. Das muss man sehen. Also wir haben hier zum Beispiel in Peru mit dieser Massenmigration hat sich diese organisierte Kriminalität ausgebreitet über ganz Südamerika. Ich meine, die Kriminalität, die gab es schon immer, aber die hat mittlerweile Dimensionen erreicht, die wirklich staatsbedrohend sind. Also der Staat ist durchdrungen von diesen Drogen und vor allem auch Rohstoffmafias und die Parlamente, die sind korrumpiert und das ist wirklich eine Bedrohung und das wird ganz, ganz gezielt gefördert durch Venezuela. Dessen muss man sich einfach bewusst sein und viele sind sich dessen auch bewusst. Also auch sozialistische Regierungen wie zum Beispiel Boric in Chile, die haben sich abgewendet. Venezuela, Peru ist auch auf Distanz gegangen. Lula da Silva, eigentlich ein alter Verbündeter von Hugo Chavez, ein großer Partner, auch wirtschaftlich, ein Nachbarland, wichtiges Nachbarland von Venezuela, der ist auch so vorsichtig auf Distanz gegangen. Eigentlich das einzige Land, die einzige Regierung, die wirklich eine enge Beziehung noch hat zum Regime in Caracas, das ist Gustavo Petro in Kolumbien. Und das ist das große Problem, weil eben auch diese Drogengeschäfte, die laufen von Kolumbien über Venezuela. Das sind sozusagen siamesische Zwillinge, historisch schon gesehen. Das war ja in der spanischen Kolonie, war das eigentlich ein Land, Venezuela und Kolumbien. Und die wurden dann erst durch die Unabhängigkeit getrennt, haben aber sehr viele Gemeinsamkeiten. Und Gustavo Petro, der ja selber ein Ex-Guerillero oder ein Ex-Terrorist ist von der M19, also von einer Guerilla, die auch bis über die Ohren in die Drogengeschäfte involviert war. Und der hält also dem Regime in Caracas noch die Stange. Und Donald Trump hat jetzt eben kürzlich eine Einreisesperre gegen Gustavo Petro verhängt.
Abschließend, Herr Bauer, die USA haben in ihrer Geschichte schon diverse Regime-Changes vorangetrieben. US-Kriegsschiffe belagern seit rund einem Monat die venezuelanische Küste. Was glauben Sie, wie könnte sich dieser Konflikt nun weiterentwickeln?
Ja, das ist eben nun die große Frage. Oder ich habe es mal jetzt zusammengezählt. Also die US Navy ist mittlerweile mit 8 Kriegsschiffen vor der Küste in Venezuela und einem Atom-U-Boot. Die haben F-35 Kampfjets in Puerto Rico installiert. Diese Drohkulisse haben die jetzt über einen Monat lang aufgebaut und ganz offensichtlich geht es darum, das Regime in Venezuela unter Druck zu setzen. Es stehen auch 4.500 Marines bereit, die eigentlich jederzeit an Land gehen könnten. Nun ist diese Flotte, diese Armada, die da die USA oder Donald Trump aufgefahren haben vor Venezuela, die ist einfach zu klein für eine wirklich groß angelegte Invasion. Aber es ist eben auch zu groß, um unverrichtete Dinge wieder abzuziehen. Und offiziell sagen ja die USA, ja, wir wollen nur den Drogenhandel bekämpfen, den Drogenhandel, in den das Regime bis über die Ohren verstrickt ist. Es gibt ja ein Kopfgeld auf Maduro, über 50 Millionen Dollar. Also es ist klar, wenn man sagt, wir wollen den Drogenhandel bekämpfen, dann ist das ein Regimewechsel in Venezuela. Aber das ist eben nicht so einfach und das wissen die Amerikaner auch. Ich habe es schon gesagt, Die Amerikaner hätten ja die Waffen dazu, wo man vielleicht Maduro und ein paar andere Generäle ausschaltet, aber das würde nicht reichen für einen Regimewechsel. Und offensichtlich, um es auf den Punkt zu bringen, wollen die USA einfach den Druck erhöhen, damit es sozusagen, das ist meine Einschätzung, zu einem Regimewechsel in Venezuela kommen könnte, der von innen herauskommt. Und deswegen wurden ja auch in den letzten Wochen auch sehr viele Privatgüter vom Maduro-Regime beschlagnahmt. Man pisagt dieses Regime auf allen Ebenen, eben in der Hoffnung, dass es irgendwie implodiert. Aber bislang gibt es keine Anzeichen, dass das passieren könnte. Und ich bin da ziemlich pessimistisch.
Eine Einschätzung war das von unserem Kontrafunk Südamerika-Korrespondenten Alex Bauer. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. In der vergangenen Woche wurde Frankreichs ehemaliger Präsident Nicolas Sarkozy zu 5 Jahren Haft verurteilt. Es geht um Wahlkampfgelder aus Libyen und um die Frage, wird es wirklich so weit kommen, dass einer der ehemals mächtigsten der Welt künftig hinter Gittern sein wird? Darüber spreche ich jetzt mit dem Romanisten und Frankreich-Experten Professor Dr. Robert Kopp. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Kopp, viele Beobachter hatten es im Vorfeld nicht für möglich gehalten, aber Nicolas Sarkozy wurde verurteilt. Was war ihm genau vorgeworfen worden?
Es waren insgesamt 4 Anklagepunkte im Zusammenhang mit seinem Wahlkampf 2007. Es wurde ihm vorgeworfen, Gelder aus Libyen angenommen zu haben. Und die Anklagepunkte lauteten: Korruption, dann Veruntreuung, dann illegale Finanzierung des Wahlkampfes und schließlich kriminelle Vereinigung. Von den ersten 3 Anklagepunkten wurde er freigesprochen, weil man nie etwas von diesem libyschen Geld gefunden hat und weil die Zahlungsanweisung, welche ein libyscher Minister unterzeichnet haben soll und welche Mediapart veröffentlicht hatte, sich als Fälschung herausgestellt hat. So blieb also lediglich der Anklagepunkt kriminelle Vereinigung. Die Franzosen nennen das Association de Malfaiteurs. Und das Wort Malfaiteur ist sehr schwer zu verdauen in Frankreich. Es wird meistens gebraucht, wenn man von Drogenbossen oder internationalen Kriminellen spricht. Und in diesem letzten Punkt, den viele Juristen einen Gummiparagraphen nennen, ist er für schuldig gesprochen worden und zu 5 Jahren Haft verurteilt.
Wenn Sie sagen, Gründung einer kriminellen Vereinigung, dann sind ja auch noch andere involviert, zum Beispiel ehemalige Mitarbeiter Sarkozys. Wurden da noch mehr Leute für schuldig gesprochen? Wurden Zeugen auch dort verhört?
Ja, auch seine ehemaligen Mitarbeiter und Minister und Berater Eric Woerth und Géant wurden verurteilt. Aber die Urteile sind erstinstanzlich und natürlich sind die vorläufig in Berufung gegangen. Nun hat man für Sarkozy den unmittelbaren Strafvollzug angeordnet. Und das ist etwas, das bei dem Anklagepunkt kriminelle Vereinigung oft passiert. Denn weil es eben um Drogenbosse geht oder um international vernetzte Kriminelle. Die Motivation ist, wenn Fluchtgefahr besteht oder Beeinflussung von Zeugen oder Wiederholungstat, dann wird dieser direkte Strafvollzug angeordnet. Nun, als Wiederholungstäter kann man natürlich Sarkozy kaum einstufen und als eventuell Flüchtlingen wohl auch nicht. Viele Juristen nennen diesen letzten Punkt eben einen Gummiparagraphen, bei dem der entsprechende Spielraum der Richter recht groß ist. Daher auch zum Teil die heftigen Reaktionen.
Das Gericht, das stellte ja sogar eine außerordentliche Schwere der Tat fest. Sarkozy legte im Anschluss Berufung gegen das Urteil ein. Was bringen er und seine Anwälte denn zur Verteidigung vor?
Man hat nie etwas von diesem angeblich libyschen Geld gefunden. Es gibt keine Überweisungsbelege, es gibt keine Zeugen, die irgendwelchen Transfer beobachtet haben. Es gibt nur Indizien. Zwei engere Mitarbeiter von Sarkozy waren in Libyen und haben Mitarbeitern von Gaddafi gesprochen, aber man weiß nicht worüber. Man kann nur vermuten, dass es um Wahlkampfhilfe hätte gehen können, aber man weiß es nicht. Und auf der anderen Seite hat Sarkozy Gaddafi mit großem Pomp in Paris empfangen und das wurde ihm natürlich auch vorgeworfen. Aber wie gesagt, konkrete, handfeste Beweise liegen keine vor, nur Indizien.
Grundsätzlich können Verurteilte in Frankreich, die 70 Jahre oder älter sind, Haftabwandlung beantragen. Sarkozy ist genau 70 Jahre alt. Was wäre denn eine alternative Strafe? Weil eine Geldbuße, die muss der Ex-Präsident ja ohnehin schon zusätzlich zahlen.
Ja, er wurde bereits in einem anderen Prozess verurteilt, zu 3 Jahren, davon 1 Jahr bedingt, und musste diese Haft zu Hause mit einer Fußfessel absitzen. Allerdings hat er die nur ein paar Wochen getragen und sie wurde ihm dann eben aus dem von Ihnen genannten Grund des Alters vorzeitig abgenommen. Im gegenwärtigen Fall könnte es auch so sein, allerdings wird er vermutlich einsitzen müssen und dann beantragen, dass er eine Hafterleichterung bekommen könnte.
Würde Sarkozy, käme er denn dann tatsächlich ins Gefängnis, überhaupt in einer ganz normalen Vollzugsanstalt dahin verlegt werden? Und wie muss ich mir die Unterbringung von Verurteilten in Frankreich generell vorstellen?
Ja, es gibt natürlich in allen Gefängnissen Hochrisikozellen. Und in eine solche Hochrisikozellen würde er wahrscheinlich auch eingeliefert. Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass ihm in einer Woche mitgeteilt wird, wann er seine Strafe anzutreten habe. Und vermutlich wird er sich auch im Gefängnis de la Santé in Paris melden müssen und dort ein paar Tage in einer Zelle schlafen. Und dann wird man sehen, wie es mit dieser Hafterleichterung geht. Dass die ihm schon vorher gewährt wird, scheint im Moment unwahrscheinlich. Aber wir haben immer wieder Überraschungen erlebt in solchen Affären.
Wie muss ich mir die Haftbedingungen in dem Gefängnis de la Santé vorstellen? In der Justiz bzw. in den Haftanstalten in Frankreich, da gibt es einen sehr hohen Migrationsanteil. Schwer vorstellbar, dass dort auch ein Ex-Präsident Sarkozy einfahren müsste.
Ja, wie gesagt, er wäre natürlich in diesem Hochsicherheits- oder Hochrisikoraum. Das heißt, er würde kaum mit anderen Häftlingen in Kontakt kommen. Aber er hätte eine Zelle, 3 Meter auf 3 Meter, 4 Meter auf 4 Meter, ein Bett, eine Toilette, einen Fernseher, der sich mieten kann und ein Kühlschrank. Und auch der tägliche Ausgang würde ihm natürlich gewährt, aber nicht mit den anderen Häftlingen zusammen. Er würde mit niemandem in Kontakt kommen.
Wie geht die französische Justiz generell mit Prominenten oder auch ehemals hochrangigen Politikern um? In Deutschland, da wird ja mit Ausnahme von Uli Hoeneß eher keine hohe Gefängnisstrafe gegen prominente Personen verhängt.
Ja, in Frankreich sind die Sitten ein bisschen anders. Es herrschen unterdessen fast italienische Zustände oder Zustände, wie sie in Italien in den 80er Jahren üblich waren. Das sogenannte Gouvernement des Juges, die Regierung der Richter. Die Richter haben sich oft mit Prominenten angelegt. Sie haben zum Beispiel François Fillon daran gehindert, Präsident zu werden. Sie haben auch Minister von François Hollande wie Cahuzac hinter Gitter gebracht. Sie haben auch Marine Le Pen verurteilt, allerdings erstinstanzlich. Und auch sie leidet an einem unmittelbaren Strafvollzug. Sie wurde schuldig gesprochen, ihre Mitarbeiter im Europäischen Parlament für die Partei eingesetzt zu haben. Und sie ist für 5 Jahre unwählbar. Und es ist nicht sicher, dass der Prozess des Appellationsgerichtes zeitig zu Ende kommt. Denn 27 sind in Frankreich Wahlen und dieser Appellationsgerichtsprozess sollte 26 stattfinden. Und erst dann wäre sie zweitinstanzlich verurteilt und könnte dann nochmal in Berufung gehen. Also im Moment ist sie unwählbar.
Sie selbst haben auch in Frankreich gelebt. Sie waren Dekan an der Pariser Universität Sorbonne. Gehen die Franzosen auch aus historischer Sicht gesehen einfach anders mit ihren ehemaligen Politikern, aktuellen Politikern und Staatsoberen um?
Zum Teil. Wenn man sich die Reaktionen ansieht auf diese Verurteilung, dann wird sie nicht erstaunen, dass Frankreich tief gespalten ist. Auch hier in 3 Blöcke. Links herrscht eher Freude. In der Mitte und in Regierungskreisen teilweise betretenes Schweigen. Umso mehr als alle diejenigen, die ein Exekutivmandat haben, sich natürlich hüten, ein Gerichtsurteil zu kommentieren, denn im Lande von Montesquieu wird die Gewaltentrennung großgeschrieben, wenigstens in der Theorie. Und auf der rechten Seite des Spektrums ist die Empörung natürlich sehr groß und sogar Marine Le Pen, die ja in einer ähnlichen Sache verurteilt wird, nicht was den Inhalt betrifft, sondern den Strafvollzug, hat ebenfalls von einem Skandal gesprochen.
Nun haben Sie einige Politiker zitiert. Wie wird denn das Urteil auf der Straße aufgenommen? Ich habe mir einige Zeitungen, Tageszeitungen, französische angeschaut, wo genau das passiert, was Sie gerade gesagt haben. Sehr unterschiedliche Wertungen dieses Falls. Was sagt der Bürger?
Ja, der Bürger sagt auch, wenn er eher links wählt, ja, endlich geht es auch den Großen an den Kragen. Wer zum Regierungslager gehört, zu diesem in einer Minderheit sich befindenden Regierungslagen, ist eher peinlich berührt und die Wähler von rechts sind entsprechend empört. Die veröffentlichte Meinung oder die veröffentlichten Meinungen, wenn Sie die Zeitung Libération nehmen, die links verortet ist, die Leser dieser Zeitung, die freuen sich darüber. Es gibt in Frankreich eine alte Tradition und die geht natürlich in die Revolutionszeit zurück, mit den Mächtigen manchmal sehr unglimpflich umzugehen. Man darf nicht vergessen, dass in letzter Zeit bei Demonstrationen ab und zu auch wieder mal eine Guillotine aus Pappe aufgestellt wurde. Es wurde sogar der Kopf von Sarkozy auf einer Pike herumgetragen. Frankreich hat in der Revolution Ludwig XVI. Enthauptet und auch Marie-Antoinette. Für den Linkspolitiker Mélenchon ist Robespierre ein großer Mann.
Abschließend, Herr Kopp, Sarkozy gehört, wie Sie schon sagten, dem konservativ-bürgerlichen Lager an. Er ist Mitglied der Republikaner, die bei der vergangenen Parlamentswahl übrigens gerade mal 6,5% der Stimmen erreicht haben. Im Land, da brodelt es politisch gerade ohnehin. Welchen Einfluss könnte sein Schuldspruch möglicherweise auch auf das aktuelle politische Tagesgeschäft in Frankreich haben? Oder verpufft das Ganze eher als Meldung?
Nein, nein, das wird nicht verpuffen. Das Land ist tief gespalten und es ist durch diese Affäre noch tiefer gespalten. Frankreich ist sehr schwer regierbar geworden. Einige sagen sogar unregierbar. Die 5. Republik stößt an gewisse Grenzen. Die Verfassung ist gemacht für große Parteien, für Alternativen, einmal links, einmal rechts. aber nicht für ein Parteienregime, wie es in der Vierten Republik existierte. Und Macron steht vor der Wahl, die ihm einige nahelegen, entweder vorzeitig zurückzutreten, das Parlament wiederum aufzulösen, mit dem Risiko, dass ein neues Parlament gleich gespalten sein würde wie das alte, oder das Ganze versuchen auszusitzen bis 27, auch wenn er dadurch noch 2 oder 3 Mal den Premierminister auswechseln muss. Und vermutlich wird diese dritte Lösung zur Anwendung kommen.
Eine Einschätzung war das von dem Romanisten und Frankreich-Experten Professor Dr. Robert Kopp. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Herzlichen Dank auch Ihnen.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Zuwanderung ist und bleibt ein bestimmendes Thema in Europa. Auch in der Schweiz hat die Asylpolitik zu vielen Problemen geführt, doch nicht jeder Politiker will das auch erkennen. Hören Sie hierzu einen Kommentar von Philipp Gut.
In der Schweiz wird wieder einmal heftig über Zuwanderung debattiert. Im Nationalrat der großen Parlamentskammer melden sich 115 Redner zur Nachhaltigkeitsinitiative der SVP, ein Rekord. Das Niveau der Debatte war dann allerdings weniger hoch. Sie zeigte, die Mehrheit der Parteien hatten Bezug zur Realität verloren. Sie verschließt die Augen vor den Sorgen und Nöten der Bevölkerung. Sozialdemokraten, Grüne, Grünliberale und FDP lehnen die Initiative rundweg ab. Nur die Mitte wollte einen sogenannten Gegenvorschlag, der allerdings kaum griffig wäre. Fakt ist, die Schweiz leidet unter der unkontrollierten Massenzuwanderung. Die Bevölkerung wuchs seit dem Jahr 2000 um 25%, vor allem durch den Zustrom aus der EU. Damit wächst die Eidgenossenschaft 16 Mal schneller als Deutschland, immerhin ja auch ein Einwanderungsland. Die Folgen erlebt jeder im Alltag. Verstopfte Straßen, überfüllte Züge, kaum mehr bezahlbare Wohnungen, überbaute Landschaften, überlastete Sozialwerke. Auch wirtschaftlich geht die Rechnung nicht auf, das Pro-Kopf-Einkommen sinkt. Doch die Parteien, mit Ausnahme der SVP, stellen sich blind, auch und gerade in ihren Paradedisziplinen. So beklagt die SP die steigenden Wohnungs- und Mietpreise und behauptet gegen jede ökonomische Logik, die Zuwanderung habe damit nichts zu tun. Als ob es die Preise nicht in die Höhe treiben würde, wenn sich derart viele Bewerber um eine einzige Wohnung bemühen und jährlich eine ganze Stadt Winterthur in die Schweiz einwandert. Geradezu bitter ironisch ist, dass sich die Wachstumskritiker und selbsternannten Umweltschützer der Grünen um eine Begrenzung der Zuwanderung futtieren. Zubetonierung der Schweiz, Zersiedelung der Landschaft, Zunahme des Verkehrs, Steigerung von Energieverbrauch und CO2-Ausstoß ist den Grünen völlig egal, wenn Ausländer die Treiber sind. Die umweltrelevanten Faktoren der Massenzuwanderung sind belegt und enorm, aber die Grünen kümmert's nicht. Dasselbe Wegschauen und Schönreden auch in den Medien. «Es kommen viele, aber die richtigen», titelt die NZZ und behauptet, die Vorteile der Zuwanderung würden überwiegen. Der Zeitpunkt für das Hohelied der unkontrollierten Massenzuwanderung war allerdings denkbar schlecht gewählt. Gleichzeitig berichtete der Tagesanzeiger, Zitat, Zehntausende Frauen kommen per Familiennachzug in die Schweiz und bleiben ohne Arbeit. Zuwanderung in die Sozialwerke ist nicht das, was wir brauchen. Nein, liebe Kollegen von der NZZ, es kommen nicht nur viele, es kommen zu viele und es kommen nicht die Richtigen, es kommen die Falschen. Man kann nicht, wie es die NZZ und auch der Bundesrat, also die Schweizer Regierung, tut, das Hohelied der Arbeitsmigration und der Fachkräfte singen und ausblenden, dass ein Großteil der Zuwanderer unproduktiv bleibt und den arbeitenden Teil der Bevölkerung belastet. Man staunt schließlich auch über das Demokratie- und Rechtsstaatsverständnis gewisser Volksvertreter. So sagte SPQ-Präsidentin Mattea Meyer, die von der SVP geforderte Steuerung der Zuwanderung mittels Kontingenten erinnere an dunkle Zeiten. Wie bitte? Diese haltlose Polemik unterschlägt, dass das Volk 2014 die Masseneinwanderungsinitiative der SVP angenommen hat, die genau dies festschreibt. Es steht so in der Bundesverfassung. Der berühmte Artikel 121a lautet: Die Schweiz steuert die Zuwanderung von Ausländerinnen und Ausländern eigenständig. Die Zahl der Bewilligungen für den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz wird durch jährliche Höchstzahlen und Kontingente begrenzt. Politiker wie Meyer und Konsorten weigern sich jedoch bis heute, diesen Verfassungsartikel umzusetzen. Die Pointe der ganzen Geschichte: Ohne solche Volks-, Verfassungs- und Wählerverächter im Bundeshaus bräuchte es die Nachhaltigkeitsinitiative gar nicht. Deshalb muss es nun erneut die Bevölkerung richten. Die Wette sei gewagt, dass sie die Lage realistischer und kritischer einschätzt als die abgehobene Politelite in ihrer realitätsfremden Berner Blase.
Sie hörten einen Kommentar von Philipp Gut. Sie hören Kontrafunk aktuell und damit ist diese Ausgabe wieder am Ende angekommen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön für Ihre Unterstützung, ohne die unser Programm einfach nicht möglich wäre. Alle Einzelheiten, wie Sie uns unterstützen können, finden Sie wie immer auf kontrafunk.radio. Und hier noch ein Programmtipp für Sie. Um 16 Uhr gibt es eine neue Ausgabe von Wirtschaft und Gesellschaft mit meinem Kollegen Benjamin Golme. Diesmal mit einem Streitgespräch zum Thema Elektromobilität: Sind E-Fahrzeuge unsere Zukunft? Es diskutieren der Automobilexperte und Dieselfahrer Oliver Lauter mit dem Unternehmer und Tesla-Fan Horst Lüning. Heute bei Wirtschaft und Gesellschaft um 16 Uhr und um 21 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Marcel Joppa und ich verabschiede mich an dieser Stelle wieder von Ihnen. Ich sage Tschüss, bis dahin und machen Sie es gut.